Herzlich willkommen zum Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Ich bin Katja Weber und wir werden in dieser Episode heute kardiologisch. Wir sprechen darüber, wie kardiologische Daten erfasst werden können, so dass sie dann hoffentlich danach auf beste und sinnvollste Art und Weise ausgewertet werden können. Und außerdem stellen wir die Frage, wo kann denn Digitalisierung entlasten in der Kardiologie, auch außerhalb des OPs zum Beispiel? Wir wollen auch drüber sprechen, ob und wo eigentlich Frauen in der Kardiologie vorkommen oder die Daten von Frauen in kardiologische Studien einfließen. Viele von euch wissen vermutlich, dass beispielsweise der Herzinfarkt einer Frau später und schlechter erkannt und auch behandelt wird als der eines Mannes. Denn dieser, der Herzinfarkt eines Mannes, der gilt mit seinen Symptomen als Standard. Die Symptome einer Frau weichen davon ab und werden schlechter erkannt. Meine Gesprächspartnerin kennt sich mit all dem aus. Samira Soltani ist Assistenzärztin in der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Gerade lässt sie sich ausbilden zur Fachärztin für Kardiologie, ist da so im letzten Drittel der Ausbildung, also auf der Zielgeraden. Super also, dass Sie sich, obwohl Sie sicherlich genug anderes zu tun haben, die Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen, Frau Soltani.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Jetzt bietet die Medizin ja Dutzende von Spezialisierungen an. Wieso muss das bei Ihnen ausgerechnet die Kardiologie sein, also die Lehre von Herz, Kreislauf und Blutbahnen?
Also ich, für mein Empfinden, ich habe mich im Studium schon immer relativ breit interessiert für ganz viele verschiedene Fachrichtungen. Aber die Kardiologie ist deswegen mein absolutes Lieblingsthema, sage ich mal, weil es ein sehr sauberes Fach ist. Also es gibt ganz klare Krankheitsbilder mit ganz klaren Therapieoptionen. Wir haben das große Privileg in der Kardiologie, dass wir sehr gute Leitlinien haben, an denen sich Therapie und Diagnostik richten kann. Und das ist wirklich, finde ich, ein ganz entscheidender Vorteil der Kardiologie.
Auf die Leitlinien kommen wir auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Das halten wir schon mal fest als Merkposten. Jetzt würde ich aber gerne mal mit dem anfangen, womit auch mein Besuch bei Ihnen im Krankenhaus üblicherweise beginnen würde, nämlich mit der Anamnese. Und ich bekomme, um das auch zu verraten, zu jeder dieser Folgen hier immer ein Briefing-Dokument von den Redakteurinnen. Da geht es dann zum einen um die Gesprächspartnerin, es geht auch ums Inhaltliche, ums Thema. Und in dem Briefing-Dokument für unsere Aufnahme, Frau Soltani, lese ich den Satz: Für eine umfassende Anamnese ist im klinischen Alltag oft zu wenig Zeit. Ist es bei Ihnen auch so?
Leider ja. Also es ist natürlich so, dass die Medizin sehr geprägt davon ist, heutzutage sehr viel leisten zu müssen. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren auch immer mehr geworden. Die Krankheiten werden komplexer, die Patienten werden älter. Da ist tatsächlich überall auch sehr viel Druck, möglichst viel in kurzer Zeit abzuarbeiten. Das kennt man vielleicht auch aus der Praxis. Das ist in der Klinik natürlich nicht anders. Und eine Anamnese ist tatsächlich unser wichtigstes Tool. Und da sollte man eine ausführliche Anamnese machen, die aber natürlich auch gezielt Fragen stellt und die Informationen aus dem Patienten rausbekommt, die entscheidend sind für das Krankheitsbild.
Sie sagen, die Anamnese, also das ärztliche Aufnahmegespräch, sage ich mal ein bisschen altmodisch, ist das wichtigste Tool, um überhaupt das ganze Bild zu haben. Was für eine Beschwerden bringt denn die Patientin mit? Aber wie kann es denn sein, dass dafür zu wenig Zeit ist? Weil das ist ja schon mal der erste Datenschatz, den Sie für die weitere Arbeit brauchen.
Ja, ich sag mal, dieses Problem ist mehrfach geteilt. Auf der einen Seite weiß der Patient natürlich häufig nicht, was er uns sagen muss oder was für uns von Relevanz ist. Das kann der Patient selber meistens nicht einschätzen. Und ärztliche Aufgabe ist es eben, Informationen rauszufiltern, die von Relevanz sind für das Krankheitsbild. Und gleichzeitig möchte man aber natürlich den Patienten ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis aufbauen. Das heißt, wir bewegen uns da eigentlich immer auf einem sehr schmalen Grat zwischen: Wir möchten möglichst schnell die richtigen Informationen aus dem Patienten rausbekommen, möchten den Patienten aber auch nicht unterbrechen, um eben ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis aufbauen zu können. Und Sie kennen das bestimmt selber auch, Frau Weber. Am zufriedensten ist man eigentlich immer, wenn man sagen kann am Ende, ach, der Arzt war toll, die Ärztin war toll, die hat sich richtig viel Zeit genommen für mich. Und das ist ein ganz großes Problem. Das ist ein ganz schmaler Grat zwischen dem Patienten das Gefühl geben, dass die komplette Aufmerksamkeit nur auf der Geschichte, die der Patient, der Patientin mir erzählen möchte, ruht, aber gleichzeitig eben auch möglichst schnell die relevanten Informationen rauszufiltern.
Also Zeit da auch nochmal als kritischer Faktor, nicht nur was den Informationsfluss betrifft, sondern auch was den Rapport oder die Beziehung zwischen Ärztin und Patientin betrifft. Wie sieht das denn aus, wenn ich zum Beispiel zu Ihnen komme und Sie gehen mit mir in die Anamnese und ich habe irgendwie unklare Herz-Kreislauf-Beschwerden? Was muss ich tun? Was fragen Sie in welcher Art und Weise bei mir ab?
Letztendlich ist es so, das lernen wir ganz früh auch schon im Studium, dass man sich anhand eines Schemas im Prinzip, anhand einer Leitlinie oder eines Leitschemas für die Anamnese so ein bisschen durchhangeln kann. Also was ganz wichtig ist, ist zum Beispiel zu fragen, was genau sind das für Beschwerden? Wenn Sie jetzt zu mir kommen mit Kreislaufbeschwerden, das ist ja ein sehr weit gefasster Begriff, da kann alles Mögliche drin stecken, das kann Schwindel sein, das kann eine Ohnmacht, eine Synkope sein oder eine Präsynkope nennen wir das, wenn man nicht ganz ohnmächtig wird, aber einem vielleicht schwarz vor Augen wird. Da gilt es jetzt erstmal rauszufinden, was meint der Patient, wenn er sagt, er hat Kreislaufbeschwerden. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre zum Beispiel, wann ist das aufgetreten? Aus welcher Position heraus? Im Liegen, im Sitzen, im Stehen? Was ist davor, danach passiert? Standen Sie vielleicht ganz lange vorher? Sind sie dann wirklich ohnmächtig geworden und auf den Kopf gefallen? Also man muss im Prinzip versuchen, das, was der Patient einem bietet, in diesem Fall Kreislaufbeschwerden, in eine medizinische Bahn zu lenken, um eine Verdachtsdiagnose erstmal zu haben.
Also Sie müssen das sozusagen ausleuchten, was ich vielleicht in einer Alltagssprache beschreibe, müssen Sie übersetzen in Ihre Begrifflichkeiten und Symptome. In welcher Art und Weise funktioniert das denn? Sitze ich dann da mit Kuli und Klemmbrett oder habe ich ein Tablet?
Sie als Patientin sitzen hoffentlich nicht mit Kuli und Klemmbrett da, sondern im besten Fall die Ärztin, die Sie anamnestiziert, hat ein Klemmbrett, einen Kugelschreiber und schreibt oder je nachdem, wo dieses Gespräch stattfindet. In der Notaufnahme zum Beispiel ist es so, da haben wir schon immer eine vorgefertigte Akte mit Unterlagen, die die Kollegen, Kolleginnen von der Pflege uns schon mitgegeben haben. Und da schreiben wir dann letztendlich drauf, was die Patientin uns für Informationen noch bietet. Da gibt es auch noch so Standardfragen. Wir fragen zum Beispiel in der Regel immer nach Allergien, nach bekannten Allergien oder Unverträglichkeiten, nach Vormedikation, nach Vordiagnosen. Ja, genau. Das sind so die Dinge, die man in einem ersten Gespräch auf jeden Fall erstmal abfragen sollte.
Jetzt sind wir ja bei Klemmbrett und Kuli. Wird das in irgendeiner Art und Weise digitalisiert? Und wie würde das funktionieren mit problematischen Handschriften wie meiner zum Beispiel?
Also es wird in dem Moment digitalisiert, wenn die Ärztin die Anamnese in den Arztbrief oder erstmal in einen Aufnahmestatus diktiert oder schreibt. Ich denke, die meisten Kolleginnen diktieren mittlerweile. Dann ist das, was ich von dem Patienten mir aufgeschrieben habe, in digitaler Form letztendlich in dem Medizinprogramm, was man verwendet. Wir benutzen jetzt das SAP und darüber schreiben wir unsere Arztbriefe. Aber es gibt eben auch ambulante Settings, an anderen Stellen im Krankenhaus, da gibt es auch die Möglichkeit, beispielsweise Teile der Anamnese über ein Tablet zu erfassen. Das ist auch möglich.
Tatsächlich begegnet mir das jetzt, wenn ich bei Ärzten und Ärztinnen bin, auch immer häufiger, dass ich eben statt des Klemmbretts, wo alles Mögliche abgefragt wird, das Tablet in die Hand bekomme, also das schon digitalisiert aufgenommen wird und weiterzugeben ist. Sie haben gesagt, Sie benutzen da so ein Programm. Das heißt, da hört nicht hinterher jemand sich Ihre Sprachaufnahme ab und tippert das irgendwo rein, sondern das Programm wandelt Ihr gesprochenes Wort in Schrift und ist dann auch sicher beim Erkennen von medizinischen Fachbegriffen und sowas.
Ganz genau. Also wir haben mittlerweile sehr gute Diktierprogramme. Die Spracherkennungsfunktionen sind ja wirklich mittlerweile hervorragend und da diktieren wir rein und das Gesprochene wird dann auch sofort in die Maske, die wir für den Arztbrief nutzen, reingeschrieben. Das ist wirklich von Vorteil.
Das klingt ja so, als wäre da auf jeden Fall schon mal eine Zeitersparnis drin, wenn Sie so arbeiten können. Was würden Sie denn noch wünschenswert finden, ganz am Anfang, vor einer Therapie, bei der Aufnahme eines Patienten oder einer Patientin?
Wünschenswert wäre natürlich, wenn wir die Tablet-Lösung, nenne ich das jetzt mal, ausweiten könnten auf viele oder ich sag mal fast alle Bereiche eines Klinikums. Das würde uns Zeit ersparen, weil wir natürlich auch immer Dinge erfragen. Auf der einen Seite, die der Patient uns jetzt nicht beantworten kann, aber auf der anderen Seite aber auch immer die gleichen Fragen stellen, wie beispielsweise Allergien, die der Patient oder die Patientin schon vorher, vorab selber beantworten könnte. Und das würde natürlich zu einer enormen Zeitersparnis führen, wenn man Teile der Anamnese, die der Patient selber beantworten kann, auslagern könnte aus dem Arzt-Patienten-Gespräch beispielsweise.
Und was wäre ein guter Ort dafür? Also stellen Sie sich dann vor, dass zum Beispiel die Allergien oder Vorerkrankungen der Patientin Katja Weber schon auf meiner Krankenkassenkarte gespeichert sind. Also ich nicht bei jedem Arzt und jeder Ärztin wieder von Adam und Eva beginnend alles über meine Krankengeschichte erzählen muss.
Ja, absolut. Also die digitale Patientenakte, die ist ja viel diskutiert worden. Ich persönlich bin tatsächlich ein großer Fan davon. Das wird uns aus ärztlicher Sicht sehr viel Zeit ersparen, wenn wir nicht mehr damit beschäftigt sind, Vorbefunde anzufordern. Das ist aktuell ein großer Teil unserer Aufgabe, ist in anderen Krankenhäusern anrufen und uns ein Fax zuschicken lassen von Vordiagnosen, Vorbefunden. Und wenn dieser Teil wegfallen würde, dann kann man auf der einen Seite natürlich die Zeit ersparen. Es ist nur das eine, was positiv daran ist. Das viel Wichtigere aus meiner Sicht ist, dass wir ein vollumfängliches Bild der medizinischen Geschichte der Patientin erhalten. Und das ist natürlich von entscheidender Bedeutung medizinisch.
Ich habe in einer der ersten Folgen, die ich moderieren durfte, mit Ursula Hübner gesprochen. Die ist Professorin für medizinische und Gesundheitsinformatik an der Hochschule Osnabrück. Können wir auch in den Shownotes natürlich nochmal verlinken zu dieser Episode. Und die hatte damals gerade einen IT-Report zum Gesundheitswesen rausgegeben. Danach war der Stand folgendermaßen: 56% der Patientendaten, also mehr als die Hälfte aus den vorgelagerten Versorgungsstufen, Hausarztpraxis, andere Krankenhäuser und sowas, die wurden in Papierform übernommen und mehr als 70% dieser Daten wiederum wurden dann vom Papier eingescannt, fast 11% sogar noch von Papier abgetippt. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß noch, dass ich damals richtig schockiert war, als ich das gehört habe. Jetzt schreiben wir aber das Jahr 2024 und Sie haben vorhin immer noch das Wörtchen Fax in den Mund genommen. Ist da nicht so viel passiert in den Jahren seither?
Ja, ich, was soll ich sagen? Leider nicht, Frau Weber. Also das ist trauriger Alltag bei uns. Das Faxgerät ist eines der Geräte, die wir am häufigsten benutzen, würde ich fast behaupten. Und das ist natürlich sehr schade. Das hat sicherlich auch Gründe, aber ich glaube, wenn wir da in Richtung digitale Patientenakte denken, dann wird ein großer Teil der, ich sag mal, aktuellen Tätigkeit entweder von Arzt, Ärztin, wir haben natürlich auch Case Managerinnen, die das ab und zu für uns machen, aber dieser Teil wird dann wegfallen und ich glaube, da sind wir technisch soweit.
Jetzt sind wir ja bei der Anamnese im Grunde. Sie haben gesagt, wahnsinnig wichtig, auch entscheidend für alles, was danach passiert. Aber dennoch ist es ja eine Routinetätigkeit, über die wir sprechen, die ziemlich standardisiert abläuft. Sie haben die Leitlinien angesprochen. Wo könnten Sie denn noch digitale Unterstützung gebrauchen bei Routinetätigkeiten, dann auch in Therapie und Behandlung?
Eigentlich muss ich sagen, fast überall, um diese Frage zu beantworten. Also bei der Anamnese, um da noch ganz kurz zu bleiben, da hatte ich ja gesagt, dass es extrem von Vorteil ist, wenn wir irgendwann dahin kämen, dass wir bei bestimmten Krankheitsbildern, die eigentlich ähnliche Fragen erfordern, das ein bisschen automatisieren und prozessoptimieren könnten, diesen Prozess der Anamnese. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, dann wird es für unsere ZuhörerInnen vielleicht auch etwas deutlicher. Patienten, die eine Herzinsuffizienz haben, als Beispiel, denen stellt man automatisch standardisierte Fragen. Natürlich auch Fragen, die jetzt nur spezifisch für diesen einen PatientIn sind, aber grundsätzlich auf das Krankheitsbild bezogen gibt es 5 Kernfragen, die wir eigentlich immer stellen. Seit wann haben Sie eine Herzinsuffizienz? Wann ist das diagnostiziert worden? Wie ist Ihr aktuelles Körpergewicht? Wann war die letzte Dekompensation? Also solche Fragen, die stellen wir jedem PatientIn, der mit einer Herzinsuffizienz zu uns kommt. Und da wäre es natürlich extrem schön. Und da arbeiten wir ja aktuell auch dran. Ich denke, da werden wir später im Podcast auch noch drauf kommen, dass man das digitalisiert und automatisiert diesen Prozess, um schon vielleicht auch die Anamnese vorgefertigt erstellen zu lassen. Vielleicht von einer KI, vielleicht von einem speziellen Programm. Das würde natürlich am Ende den Arztbrief oder die Generierung des Arztbriefes sehr erleichtern.
Und im weiteren Prozess, wo wäre da digitale Unterstützung wünschenswert?
Also die Spracherkennungssoftware haben wir ja schon angesprochen, die haben wir ja mittlerweile. Aber es gibt noch ganz viele andere Bereiche. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Diagnostik geht, ich glaube, die Kollegen der Radiologie, das ist jetzt natürlich nicht mein Kernthema, aber die haben sicherlich auch, sage ich mal, Bedarf an Programmen, die automatisiert bestimmte Diagnostiken oder Berechnungen machen können. Also wir beispielsweise in der Echokardiographie haben das mittlerweile, dass wir eine dreidimensionale Errechnung automatisiert der Pumpleistung des Herzens berechnen können. Das sind Sachen, die gehen mittlerweile, die gingen vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht, aber die sind natürlich für die Diagnostik von entscheidender Bedeutung.
Also Rechenpower, um die Probleme, die die jeweilige Person mit sich bringt, so anschaulich und greifbar wie möglich zu machen.
Und auch so präzise wie möglich.
Jetzt haben wir beide schon ein paar Mal das Wörtchen Leitlinien im Munde geführt, also die jeweiligen Fachdisziplinen der Medizin, in Ihrem Fall die Kardiologie, die haben ihre jeweiligen Fachgesellschaften, beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, und die geben dann Leitlinien raus zur Erkennung, zur Behandlung von bestimmten Erkrankungen, damit die Patienten und Patientinnen jeweils auf der Höhe der wissenschaftlichen Forschung versorgt werden, evidenzbasiert behandelt werden können. Habe ich den Prozess soweit richtig dargestellt? Sie sind ja die vom Fach.
Ja, haben Sie richtig dargestellt. Also unsere Leitlinien geben uns letztendlich Handlungsanweisungen, an denen wir uns richten zur Behandlung, Therapie und Diagnostik von verschiedenen Erkrankungen.
Wir haben ja jetzt auch schon viel über Daten gesprochen, ganz viel über die, die am Beginn oder vor Beginn einer Behandlung erhoben werden in der Anamnese. Und wir sprechen hier im Podcast generell oft über den Nutzen, den dieses Verfügbarmachen von vielen Daten von vielen Patientinnen und Patienten birgt. Haben diese Daten jetzt schon Einfluss auf die Leitlinien zur Behandlung oder ist da noch viel Luft nach oben?
Ja, also da ist natürlich noch Luft nach oben. Also es ist ja in der Regel so, da müssen wir jetzt unterscheiden, die für uns wichtigen Studien, die in Leitlinien einfließen, sind sogenannte randomisierte, kontrollierte, doppelblinde Studien. Das ist so der Goldstandard, wonach wir uns letztendlich richten. Es gibt aber auch andere Studienformen, zum Beispiel Registerstudien, die sehr wichtig sind und sehr viele Informationen liefern. Und das haben Sie, glaube ich, in der letzten Folge auch angesprochen. Da hatte ich mal reingehört. Da sind uns beispielsweise im europäischen Vergleich andere Länder extrem voraus. Also die skandinavischen Länder, die haben Zugriff auf Daten, beispielsweise auf Krankenkassendaten und können damit hervorragende Registerstudien machen. Da sind wir in Deutschland, sage ich mal, noch nicht ganz so weit. Da spielt auch Datenschutz natürlich eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Rolle. Aber die Daten, die wir jetzt jeden Tag täglich generieren, da muss man sich ja überlegen, wo landen die? Die landen letztendlich in unserem Medizinsystem. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man diese Daten nutzbar machen? Und da sind wir dann im Prinzip auch schon bei den sogenannten MEDICs, also das steht für Medical Data Integration Center. Und das ist letztendlich das Ziel dieser MEDICs, ist letztendlich innovative IT-Lösungen zu schaffen, um diese Daten standortübergreifend nutzbar zu machen. Und das finde ich ein sehr schönes Projekt. Ich bin damals, als ich in der Studienambulanz war, für ein Jahr und mich viel mit Studien beschäftigt habe, mit diesen MEDICs oder mit HiMed als Use Case für die Kardiologie in Kontakt getreten. Und HiMed selber als Beispiel, da macht die MAH mit, da machen aber auch noch 10 andere Unikliniken mit, wollen letztendlich in unserem Use Case die Herzinsuffizienz, also Daten, die wir im Rahmen der Herzinsuffizienz generieren bei uns in der Klinik, standardisiert, anonymisiert, nutzbar machen für beispielsweise Forschungszwecke. Das finde ich ein sehr wichtiges Projekt. Also allgemein die Idee, Daten möglichst standortübergreifend nutzbar zu machen, um sie für Forschung zu verwenden, ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache.
Wer das genauer wissen möchte, also den Use Case Kardiologie haben wir hier im Podcast auch schon mal ausführlicher beleuchtet und die Arbeit der Datenintegrationszentren, also woran die rumknubbern und was die für Lösungen schaffen wollen, auch das wurde dann schon in verschiedenen Folgen hier dargestellt. Da findet ihr auf jeden Fall mehr dazu bei uns. Jetzt würde ich gerne Frau Soltani nochmal zwei Begriffe beleuchten für Leute, die vielleicht nicht in der Medizin unterwegs sind. Sie haben Registerstudien angesprochen. Das sind, so verstehe ich es, Studien, bei denen keine Probandin irgendwohin antanzen muss und das eine oder andere Medikament oder ein Placebo einnehmen muss. Das sind einfach Daten, die in ihrer täglichen Arbeit anfallen oder potenziell anfallen, die vielleicht bei den Krankenkassen oder in den medizinischen Versorgungseinrichtungen da sind. Wie alt ist die Frau? Was hat sie für Beschwerden? Keine Ahnung, noch tausend andere Aspekte zu meiner Person und meinen Krankheitsbildern. Das sind die Daten, mit denen Registerstudien gemacht werden, richtig?
Ganz genau. Also Registerstudien sind deswegen wichtig, weil man möchte in der Forschung ja rausfinden, was unterscheidet Patienten außer ihr Krankheitsbild. Also beispielsweise, ich möchte mir angucken, jetzt zum Beispiel Patienten mit einer Herzinsuffizienz, warum als Beispiel lebt der eine Patient länger als der andere? Warum hat der eine Patient häufiger Dekompensation, also häufiger Wasser in den Beinen und der andere aber nicht? Und um diese beiden Patienten miteinander vergleichen zu können, müssen sie sich eben in einem Punkt ähneln und das ist die gleiche Diagnose. Also beide Patienten müssen eine Herzinsuffizienz haben und jetzt möchte ich rausfinden, warum hat der eine diesen Vorteil oder diesen Nachteil und der andere nicht? Woran liegt das? Und Registerstudien sind da ganz, ganz wichtig, weil da eben, wie der Name sagt, in einem Register Patienten letztendlich gesammelt werden können, zum Beispiel, die alle das gleiche Krankheitsbild haben. Und die kann man dann sehr gut beleuchten und sich angucken und dann zum Beispiel nur die Frauen nehmen oder nur ein bestimmtes Alter nehmen und die miteinander statistisch vergleichen.
Da geht es sozusagen um Mustererkennung. Wo erkenne ich Übereinstimmung und wo wird auf einmal Abweichung sichtbar?
Ganz genau so ist es, ja.
Dann haben Sie ja auch noch den Goldstandard der medizinischen Forschung angesprochen, nämlich das randomisiert kontrollierte Design einer Studie. Ich glaube, ganz viele haben da so ein paar Begrifflichkeiten zu im Kopf und eine grobe Vorstellung, wie diese Studien gestaltet sind. Aber vielleicht können Sie es nochmal so richtig von der Pike auf erklären.
Ja. Ich versuche es mal anhand eines Beispiels, vielleicht ist es dann ein bisschen plastischer für unsere ZuhörerInnen. Wenn ich jetzt ein Medikament testen möchte, also eine Firma erfindet ein Medikament und möchte gucken, hilft dieses Medikament bei einer Herzinsuffizienz zum Beispiel, dann muss ich versuchen, möglichst viele Störfaktoren auszublenden und nur mir den Einfluss dieses Medikament auf die Erkrankung angucken. Zum Beispiel die Lebensdauer ist da ganz oft ein Endpunkt, den man nimmt, die Mortalität als Beispiel. Das heißt, ich muss jetzt Patienten in erster Linie erstmal Patienten finden, die alle diese Krankheit haben, die ich potenziell heilen möchte. Und die muss ich dann erstmal in diese Studie einschließen. Und jetzt muss ich beweisen, dass das Medikament besser ist, als in der Regel nutzen wir Placebo. Und das ist dann schon mal dieser kleine Zusatz Placebo kontrolliert. Das ist ganz wichtig. Also ich muss beweisen, um ein Medikament zuzulassen. In der Regel, ich vereinfache das jetzt ein bisschen. Wir wollen nicht ganz zu sehr ins Detail gehen, aber ich muss beweisen, dass das Medikament besser ist, einen entscheidenden Vorteil, einen Überlebensvorteil bietet im Vergleich zu einem Placebo. Das heißt, ich erstelle zwei Gruppen. Alle Patienten haben die Erkrankung. Die eine Gruppe bekommt das wahre Medikament, das Verum, und die andere Gruppe bekommt das Placebo. Um jetzt auszuschließen, dass man aus ärztlicher Sicht Patienten anders behandelt, vielleicht genauer anguckt oder einfach im Umgang anders ist, weil ich als Ärztin weiß, wer welches Medikament bekommt. Also um diesen Störfaktor auszuschließen, verblindet man die Studie. Das heißt, in der Regel sind die doppelt verblindet. Weder der Arzt, die Ärztin, noch der Patient, die Patientin wissen, welches Medikament sie bekommen. Um auszuschließen, auch auf Patientenseite, wenn ich weiß, ich kriege ein Medikament, was mir hilft, dann fühle ich mich vielleicht auch viel besser und verhalte mich ganz anders. Vielleicht mache ich dann mehr Sport, weil ich denke, boah, mir geht's super gut. Also auch diesen Störfaktor möchte man ausschließen. Das heißt, um zusammenzufassen, wir haben eine Erkrankung, wir haben zwei Gruppen von Patienten. Die eine sind in der Verum-Gruppe und die anderen sind in der Placebo-Gruppe. Und wir wissen, keiner weiß, welcher Patient welches Verum oder das Placebo bekommt. Das ist das randomisierte, kontrollierte, weil ich kontrolliere gegen Placebo, Studiendesign und doppelt verblindet.
Das sind also zwei ganz fundamental unterschiedliche Herangehensweisen, um eine Studie aufzusetzen, die in der direkten Auseinandersetzung oder die in der Zusammenarbeit mit den Probanden und Probandinnen und die Arbeit mit den Daten, die andere Patienten und Patientinnen schon hinterlassen, quasi generiert haben. Wo würden Sie sich denn markante Auswirkungen versprechen, wenn die Arbeit mit den Daten, wenn die Lage der Registerstudien sich in Deutschland verbessern würde? Gibt es bestimmte Krankheitsbilder oder für Sie offene Fragen, von denen Sie sich dann versprechen würden oder bei denen Sie sich versprechen würden, dann Antworten zu erhalten?
Ja, also Registerstudien sind extrem wichtig, auch häufig, um entweder Fragen aufzuwerfen, die dann zu einer randomisiert kontrollierten Studie beispielsweise führen können. Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, sehr richtig gesagt, dass es darum geht, Muster zu erkennen. Und um ein Muster zu erkennen, bedarf es häufig einer sehr großen Patientenanzahl. Also es bringt mir nichts, wenn ich 10 Patienten mit einer Herzinsuffizienz angucke, sondern vielleicht ist es etwas, was nur bei 1 zu 100 der Patienten auftritt. Und um diese Muster zu erkennen, brauche ich sehr viele Patienten. Und Registerstudien können letztendlich Fragen aufwerfen, aber auch beantworten, die dann wiederum eine randomisiert kontrollierte Studie nach sich ziehen. Das ist ganz wichtig. Und das gibt's in verschiedensten Bereichen der Medizin. Also beispielsweise Registerstudien zu Endokarditis, also einer Erkrankung der Herzklappen. Beispielsweise. Oder es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man könnte sich beispielsweise alle Patienten mal angucken, die ein Device implantiert haben, also ein Herzschrittmacher zum Beispiel, und gucken, entweder was unterscheidet diese Patienten voneinander oder was haben sie gemeinsam. Nur so werden Fragen aufgeworfen in der Medizin und nur so können wir dann letztendlich auch Lösungen schaffen und diese beantworten zu können.
Für mich klang es jetzt so, als Sie nochmal ausgearbeitet haben, wie und inwiefern sich diese beiden Studiendesigns unterscheiden, als wäre zumindest eine Registerstudie deutlich günstiger als die Studie doppelt verblendet, randomisiert, kontrolliert. Ist das so oder kommt mir das nur so vor?
Ich glaube, das kommt ganz drauf an, was für eine Registerstudie man macht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man das schon sagen. Und was eben noch, abgesehen vom Preis, diese Studien voneinander unterscheidet, ist, dass wir, je nachdem, was für eine Frage wir beantworten wollen, die doppelblinde, randomisiert kontrollierte Studie auch einen viel größeren Zeitaufwand hat. Also man möchte die Patienten ja viel länger nachverfolgen. Follow-up nennen wir das. Also wir möchten ja nicht nur zum Zeitpunkt X wissen, was hat der Patient, die Patientin jetzt gerade, sondern wir möchten wissen, das Medikament, was wir zum Beispiel testen wollen, wie ist das nach 6 Monaten, wie ist das nach 1 Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, und das macht diese Studien sehr komplex und dementsprechend natürlich auch sehr teuer, aber eben auch sehr aufwendig in der Durchführung. Man braucht ein ganzes Team, um diese Studien durchführen zu können. Man braucht Study Nurses, die die Patienten betreuen. Die Patienten müssen regelmäßig einbestellt werden, untersucht werden. Dann ziehen die vielleicht mal um, dann verliert man die Patienten auf dem Weg sozusagen dieser Studie oder sie möchten doch nicht mehr teilnehmen. Also es ist ein ganz, ganz großer Aufwand bei den randomisiert kontrollierten Studien. Deswegen sind sie aber auch in den Leitlinien so wichtig und so haben eine so hohe Wertigkeit.
Menschen, die in solchen Studien meist eher nicht vorkommen, sind Frauen, Frauen vor der Menopause, Frauen, die schwanger sind, die schwanger werden könnten, Frauen, die stillen. Und die fehlen ja auch aus gutem Grund in diesen Studien. Trotzdem ist das natürlich ungünstig, denn auch junge menstruierende Frauen, schwangere Frauen, stillende Frauen können natürlich kardiologische Probleme haben und wollen eine adäquate Behandlung dieser Probleme. Was könnte denn die Arbeit mit strukturierten Daten von großen Patientenkollektiven diesen bislang eher unsichtbaren Patientinnen bringen?
Ja, ich freue mich, dass Sie das ansprechen. Sie sprechen nämlich ein ganz, ganz wichtiges Thema an, nämlich wir haben hier ähnlich wie eine Gender Gap, wir haben hier eine Gender Gap in der Medizin letztendlich, die, sage ich mal, in den letzten Jahren sehr viel Aufmerksamkeit erhalten hat, was ich sehr schön finde, worüber ich mich persönlich als Frau sehr freue, Denn es ist genau wie Sie sagen, Frauen sind in Studien häufig unterrepräsentiert, natürlich auch aus guten biologisch begründbaren Gründen. Nichtsdestoweniger ist es absolut wichtig zu wissen, wie wirken Medikamente bei Frauen. Denn es ist eben in der Medizin, in der Biologie so, Männer und Frauen sind eben nicht gleich. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Und ein Medikament wirkt bei einem Mann vielleicht anders. Eine Erkrankung wirkt bei einem Mann oder äußert sich bei einem Mann anders als bei einer Frau. Sie haben das in der Einleitung dieses Podcasts sehr schön gesagt mit einem Beispiel des Herzinfarkts. Der Herzinfarkt hat bei Frauen ganz andere Symptome als bei Männern. Aber auch eine Therapie kann bei Frauen und Männern unterschiedlich sein. Und Registerstudien, um Ihre Frage zu beantworten, bieten eben den Vorteil, dass man eben nicht ein Medikament testet oder etwas neu testet und Frauen ausschließen muss, sondern man guckt sich über die ganze Bandbreite alle Patienten an. Und da sind Frauen im besten Fall gleich häufig vertreten wie Männer, je nachdem, was für eine Erkrankung man sich anguckt.
Dann lassen Sie uns an der Stelle auch wirklich praktische Aufklärungsarbeit leisten. Inwiefern wären denn meine Symptome bei einem Herzinfarkt andere als die bei einem auch meinetwegen gleichaltrigen Mann?
Ja, ganz wichtige Frage. Also Männer haben häufig die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, typischen Symptome eines Herzinfarkts. Linksseitige, thorakale Beschwerden, in den linken Arm ausstrahlend. Und Frauen haben ganz oft vielleicht Kieferschmerzen oder Oberbauchschmerzen. Also etwas, was man nicht unbedingt sofort mit dem Herzen in Verbindung bringt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wie Sie schon sagen, hier Aufklärungsarbeit zu leisten und auch, aber auch aus ärztlicher Sicht an einen Herzinfarkt zu denken. Wenn eine Frau mit Kieferschmerzen oder Oberbauchbeschwerden sich vorstellt, dann kann das sein, dass sie einen Herzinfarkt hat. Und da möchte ich an dieser Stelle noch ansprechen, es wird ja immer wieder die Frage gestellt, wird künstliche Intelligenz irgendwann uns Ärzte ersetzen? Da möchte ich Ihnen ein lustiges Beispiel nennen. Es gibt mittlerweile Apps, da können Sie Ihre Symptome eingeben und diese App spuckt Ihnen letztendlich eine Diagnose aus. Wenn Sie eingeben, ich bin männlich, ich bin 65, ich habe Brustschmerzen, dann wird eine App Ihnen sagen, Sie haben vermutlich einen Herzinfarkt, bitte gehen Sie in eine Notaufnahme. Wenn Sie eingeben, ich bin weiblich, ich bin 65, ich habe Brustschmerzen, dann gibt dieselbe App Ihnen vielleicht aus, Sie haben vermutlich eine Panikattacke. Bitte beruhigen Sie sich. Und das ist eben auch die Gefahr bei diesen Programmen, bei künstlicher Intelligenz. Die arbeiten statistisch. Die arbeiten, können nur mit Daten arbeiten, mit denen sie gefüttert wurden. Und denen fehlt häufig die menschliche Einschätzung, die eben nur aus ärztlicher Sicht passieren kann. Nur weil ich eine Frau bin und 65 Jahre alt, und mit Brustschmerzen komme, ich nicht zwangsläufig eine Panikattacke habe, sondern eben auch einen Herzinfarkt haben kann.
Aber das Beispiel verstehe ich ja umso weniger, wenn Sie sagen, die Frau mit den Schmerzen ist 65, also die ist jenseits der Menopause, die menstruiert, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Wieso kommt die nicht in Studien vor? Also diese ganzen biologischen Ausschlussgründe, könnte schwanger sein, könnte schwanger werden, ziehen ja da nicht mehr.
Ja, das stimmt. Aber diese Apps, auf die ich mich jetzt beziehe, die haben als Inhalt, mit der sie gefüttert sind, eben häufig nicht Studiendaten. Das wäre wünschenswert, da kommen wir hoffentlich auch hin. Sondern häufig arbeiten die mit Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich jetzt 5-mal dieser App sage, ich bin eine Frau, ich bin 65 und ich habe Luftnot oder Brustschmerzen und 5-mal kommt als Diagnose raus, es war nichts, dann lernt diese App, aha, es ist wahrscheinlicher, wenn eine Frau diese Beschwerden hat, dass es kein Herzinfarkt ist, was natürlich medizinisch Quatsch ist. Also ich will da nur zu Vorsicht ermuntern, sich nicht in die Irre führen zu lassen.
Gibt es denn für Sie einen Aspekt oder vielleicht ein Forschungsgebiet, ein Krankheitsbild, bei dem Sie denken, boah, hier gibt es wirklich neue Erkenntnisse zu bergen, die ganz gezielt Frauen nützen, wenn wir diese Daten haben, wenn wir mit den Registerstudien arbeiten können im gewünschten Umfang?
Da fällt mir jetzt konkret tatsächlich kein Beispiel ein, bei dem ich direkt sagen würde, ja, da sind Frauen ganz besonders unterrepräsentiert. Ich glaube, das ist eher ein allgemeines Problem. Also Frauen sind in vielen, vielen Studien unterrepräsentiert. Manchmal auch, weil bestimmte Erkrankungen häufiger bei Männern einfach auftreten oder andere häufiger bei Frauen. Es gibt sicherlich auch Studien, das möchte ich gar nicht verleugnen, in denen Männer unterrepräsentiert sind. Aber der Großteil der Studien einfach aufgrund des Studiendesigns ist eben so, dass Frauen häufig aufgrund gebärfähigen Alters nicht eingeschlossen werden können.
Dann gehen wir mal weg von der Digitalisierung und werden ganz analog. Gibt es für Ihren Arbeitsbereich, für die Kardiologie auch Bereiche, wo Sie sagen, hier sehe ich Nachteile in der Digitalisierung bis hin zu, hier bringt mir Digitalisierung eher nichts?
Da muss ich drüber nachdenken. Also ich muss sagen, als Assistenzärztin Anfang 30 ist mir jetzt noch kein Bereich, springt mir jetzt kein Bereich ins Auge, bei dem ich sagen würde, da hat die Digitalisierung das jetzt alles schlechter gemacht. Also das kann ich so jetzt nicht sagen. Natürlich ist es wichtig, dass man digitale Strukturen oder Neuerungen oder auch künstliche Intelligenz, ChatGPT ist jetzt natürlich auch ein ganz großes Thema, dass man das immer auch kritisch betrachtet, wie alles im Leben. Es ist nicht nur alles gut, es ist aber auch nicht nur alles schlecht. Natürlich gibt es auch Nachteile, die man mit bedenken muss. Aber jetzt ein Beispiel, bei dem ich mir denke, das hätte ich lieber analog, das fällt mir leider nicht ein. Da müssen Sie vielleicht einen älteren Kollegen fragen, der wird bestimmt Beispiele haben.
Ja, okay, also das Einzige, was mir jetzt einfiel, während Sie sprachen, war natürlich das Beispiel, das Sie eben gebracht haben, von den Apps, die aber natürlich nur paramedizinisch sind, also von den KI-gestützten Apps, von denen Sie sprachen, die dann unter Umständen durch eine statistische Verzerrung einfach eine falsche Analyse auswerfen. Aber das ist ja nicht das, womit Sie in Ihrem Arbeitsalltag unterwegs sind. Dann versuche ich es nochmal andersrum. Bei welcher Tätigkeit sind Sie denn vielleicht wirklich auf ihre eigenen medizinischen Fähigkeiten zurückgeworfen oder angewiesen, also jenseits von Rechenpower, die in der Digitalisierung steckt? Also welche Arbeitsschritte sind bei Ihnen komplett analog, weil die vielleicht auch nicht zu digitalisieren sind?
Aus ärztlicher Sicht ist es so und deswegen glaube ich auch fest daran, dass unser Job sich so schnell erstmal nicht abschaffen lässt. Die Empathie, das Arzt-Patienten-Verhältnis, das sind Dinge, das wird natürlich bietet die Telemedizin, sage ich jetzt mal, ganz viele Vorteile. Da geht es viel um Prozessoptimierung. Das ist angenehm für den Arzt, aber auch für den Patienten. Es spart Wege, es spart Ressourcen. Das will ich gar nicht sagen. Das ist super, was telemedizinisch mittlerweile möglich ist. Aber der klinische Blick, den braucht es, um unterscheiden zu können, wie ernst ist womöglich die Lage, wie krank ist ein Patient. Und diesen klinischen Blick, den wird man so schnell nicht ersetzen können. Also man bekommt ja schon ganz viele Informationen, noch bevor der Patient das erste Wort gesagt hat. Alleine wie er aufsteht, wie er sich bewegt, wie er sich hinsetzt, wie er atmet, die Atemmechanik, die Atemfrequenz. Also all diese Dinge, das sind Sachen, die sieht man in den ersten 2 Sekunden dem Patienten an. Und das sind so wichtige und so entscheidende Informationen im ärztlichen Alltag. Das kann die Digitalisierung. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Anspruch der Digitalisierung, das zu ersetzen. Das Schöne ist ja, dass Zahlen unempathisch sind. Also Zahlen sind ganz klar, deswegen ist Mathe ja auch so toll, weil es gibt ein ganz klares richtig und ein ganz klares falsch. Mathe war ich oute mich jetzt hier, wahrscheinlich kriege ich den Shitstorm danach, aber Mathe war ganz lange mein Lieblingsfach in der Schule. Aus genau diesem Grund, es gibt ein richtig und es gibt ein falsch und es gibt kein dazwischen. Da ist kein Spielraum zur Interpretation. Aber genau das ist auch der Grund, warum die Medizin so toll ist, denn es gibt häufig ein richtig und ein falsch, aber es gibt auch ganz viel dazwischen. Es gibt nicht jeder Patient mit einer Herzinsuffizienz ist gleich dem anderen Patienten mit einer Herzinsuffizienz. Also dieses Individuelle, was jeder Patient mitbringt, dieser Faktor Mensch, den kann man nicht rausrechnen. Menschen machen ja ganz absurde Sachen manchmal, für uns überhaupt nicht nachvollziehbar. Beispielsweise, das beste Beispiel ist, die Blutdrucktabletten abzusetzen, weil der Blutdruck ja gut ist. Das ist etwas, das machen Menschen. Und diesen Faktor, das erstmal rauszukriegen, warum ist der Blutdruck jetzt wieder schlecht? Sie haben doch 5 Tabletten. Ja, die habe ich abgesetzt, weil der Blutdruck war ja gut. Also der Faktor Mensch, das ist wirklich, das macht den Job aus und das machen die meisten, machen wir wirklich gerne, das rauszufiltern.
Wissen Sie noch, wenn Sie das letzte Mal gedacht haben, jawohl, wegen solcher Momente liebe ich diesen Job?
Das klingt jetzt extrem romantisch, aber ich denke das wirklich fast täglich. Und dieser Moment, der wird leider immer seltener, aber dieser Moment, wenn ein Patient, eine Patientin, die wirklich Beschwerden haben, sei es Schmerzen oder Sorge vor einer nicht gestellten Diagnose oder Sorge vor einer vielleicht selber gedachten Laien Diagnose. Dieser Moment, wenn man den Patienten beruhigen kann oder ihm helfen kann, sei es mit der korrekten Diagnose, mit einer korrekten Therapie, einfach nur mit einem beruhigenden Gespräch und dann dieses Danke. Manchmal auch gar nicht das Wort, aber dieser Blick, den man dann bekommt, der Blick der Dankbarkeit, sage ich jetzt mal, das ist das, was uns hier alle, glaube ich, am Laufen hält.
Wenn ich mir Ihren Bildungsweg anschaue, Frau Soltani, dann sieht's für mich so aus, als hätten Sie schon relativ früh gewusst, ich mache was mit Menschen oder mit Menschen helfen. Sie haben ja direkt nach dem Abi eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht, parallel zum Medizinstudium auch noch. Dann ging es aber für Sie in die Forschung und da waren Sie in der Virologie unterwegs. Und jetzt sind Sie, ich habe es ja eingangs gesagt, so im letzten Drittel auf der Zielgeraden in der Weiterbildung zur Fachärztin für Kardiologie. Woher kam diese Neujustierung, was den ärztlichen Bereich betrifft?
In der Virologie war ich damals während des Studiums, weil ich während des Studiums meine Doktorarbeit dort absolviert habe, auch hier im Institut für Virologie in der Medizinischen Hochschule unter Herrn Professor Schulz. Das war ehrlich gesagt eine Vorlesung, die er gehalten hat, die mich so mitgerissen hat. Also Viren sind ganz, ganz spannende Erscheinungen der Medizin, nenne ich es jetzt mal etwas ketzerisch. Ich meine, wir haben ja jetzt mit einem Virus die letzten 3 Jahre genug zu tun gehabt, aber Viren sind sehr spannend, weil ich mich damals gefragt habe als junge Studentin, warum ein etwas, was selber gar nicht überlebensfähig ist, also ein Virus braucht ja immer einen Wirt, um überhaupt zu überleben, wie es so viel Schaden verursachen kann. Das hat mich irgendwie fasziniert an den Viren. Und dann habe ich diese Vorlesung von Herrn Professor Schulz damals gehört und habe überlegt, ich möchte gerne promovieren in dem Bereich. Und habe das parallel zum Studium gemacht. Dass ich Kardiologin werden wollte, das wusste ich aber schon im Studium. Also ich wusste schon immer, wenn ich fertig bin mit der Promotion, das lief über so ein Programm, deswegen parallel zum Studium, dann gehe ich in die Kardiologie. Also dass ich Ärztin werden möchte, stand schon in der 9. Klasse fest. Und dass ich Kardiologin werden will, das hat sich im Studium, sage ich mal, so gegen Ende des Studiums hat sich das gefestigt. Also ich wusste schon immer, wenn ich innere Medizin mache, dann mache ich Kardiologie. Einfach, weil ich persönlich finde, dass das Herz und das komplette Herz-Kreislauf-System ein so logisches Organ ist. Es ist ein geschlossenes System. Wenn etwas nicht nach vorne verloren geht, muss es nach hinten verloren gehen. Also es ist logisch. Man muss eigentlich nichts auswendig lernen, man muss es verstehen. Und das hat mich sehr fasziniert in der Kardiologie. Und ich bin auch bis heute sehr froh, in der Kardiologie zu sein. Ich glaube, ich weiß nicht, fragen Sie mich in 10 Jahren nochmal, aber aktuell würde ich sagen, ich würde immer wieder in die Kardiologie gehen.
Es klingt für mich so, nach dem, was Sie vorhin über Ihre Mathe-Leidenschaft ausgeführt haben, als sei das ja die mathematische Disziplin in der Medizin, also logisch, klar aufgebaut, so als würden die Kriterien, mit denen Sie beschrieben haben, wieso Sie Mathe so geliebt haben, da auch ein bisschen wiederfinden.
Absolut, absolut. Jetzt müssen wir natürlich sagen, wahrscheinlich sagt das jeder über sein Fachgebiet. Ein Nephrologe wird Ihnen sagen, die Nieren sind total logisch. Ein Neurologe wird Ihnen wahrscheinlich sagen, oh, das Gehirn, ganz klar. Aber ich finde einfach, das Herz-Kreislauf-System, das ist einfach, es ist wunderschön. Und das Herz an sich, das Organ ist auch wunderschön.
Das Herz-Kreislauf-System ist wunderschön. Das finde ich einen wahnsinnig schönen Satz in diesem Gespräch. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch einfach noch mal sagen, wir gehen da nicht weiter drauf ein, was das Thema Ihrer Doktorarbeit in der Virologie war. Aflatoxine als Kofaktor für das endemische Kaposi-Sarkom. Also wer sich dazu vertiefen möchte, findet sicherlich in der Unibibliothek der Hochschule Hannover da weiterführende Literatur von Ihnen dazu. War Ihnen denn zu Beginn Ihres Studiums 2011, haben Sie das aufgenommen, war Ihnen da schon klar, wie groß dieser Aspekt Digitalisierung sein würde für Ihre Arbeit? Wir haben jetzt so viel drüber geredet.
Also ich sage mal, mir war schon klar, dass es da sehr viel Potenzial gibt in der Medizin, aber ich war überrascht davon, wie viel Potenzial es am Ende dann doch ist und wie schwierig es ist, sowas auch umzusetzen und durchzusetzen und an welchen Hürden es dann am Ende scheitert. Ich glaube, in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich, das ist doch ganz einfach, warum machen wir das nicht einfach alle so? Und wenn man dann erstmal in so einem großen Haus arbeitet und die Mühlen eines Krankenhauses mal kennenlernt, dann weiß man eben auch, warum viele Dinge eben nicht funktionieren. obwohl sie in anderen Branchen funktionieren. Also ich glaube, in der freien Wirtschaft, die Leute lachen uns aus, dass wir noch faxen. Aber es ist nun mal, wie es ist.
Würden Sie Ihren Weg heute nochmal so gehen? Das klingt ja wahnsinnig fokussiert und zielstrebig mit dem Berufswunsch Ärztin schon ab der 9. Klasse. Oder würden Sie sich ein bisschen mehr Abschweifung erlauben, ein bisschen mehr rechts und links des Weges gucken?
Nein, ich glaube, ich würde immer wieder genauso Medizin studieren. Ich war auch sehr froh und bin auch heute noch sehr froh, dass ich so fokussiert war und schon so früh wusste, dass das das Richtige für mich ist und bin jetzt unglaublich dankbar dafür. Das ist natürlich ein absolutes Privileg, wenn es sich dann auch so bewahrheitet. Also das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Aber ich muss sagen, ich komme wirklich jeden Tag sehr gerne zur Arbeit und das ist ein absolutes Privileg.
Gab es denn für Sie vielleicht mal irgendwann eine Hürde, ein Hindernis, irgendwas, was Sie hat strugglen lassen? Oder lief das, so klingt es jetzt für mich zumindest, wie am Schnürchen?
Oh nein, absolut nicht. Es gab sehr viele Hürden. Also alleine schon die Genehmigung zu bekommen, Medizin studieren zu dürfen. Ich glaube, das ist die erste und größte Hürde. Und ich weiß noch ganz genau den Tag, als ich die Zulassung bekommen habe zum Medizinstudium und wie meine Mutter und ich ausgeflippt sind vor Freude. Das war auch ganz lange gar nicht so klar, ob das sofort beim ersten Anlauf funktioniert. Deswegen habe ich ja parallel die Ausbildung zur Rettungssanitäterin begonnen und dann auch abgeschlossen, weil mir ganz klar war, es gibt keinen Plan B. Also wenn ich nicht sofort den Studienplatz bekommen hätte, dann hätte ich auch 6 Jahre gewartet. Das war ganz klar von vornherein. Und auch auf dem jetzigen Weg, natürlich gibt es Hürden, natürlich funktioniert nicht alles. Natürlich gibt es auch mal Tage, die sind schlechter als andere. Absolut. Forschung ist ganz schwierig. Wir haben jetzt viel über Forschung gesprochen. Da gibt es ganz viele Hürden. Projekte klappen nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Man investiert viel Zeit in Projekte und am Ende wird es doch nichts. Ich glaube, das kennt jeder, der ein bisschen wissenschaftlich tätig ist, aber das gehört dazu. Und ich sag mal, ohne Scheitern kann man auch nicht vorankommen. So ist das. Wer nicht scheitert, der kommt auch nicht weiter.
Was würden Sie denn vielleicht jungen Frauen raten, die heute zuhören und sich für ihr Fachgebiet interessieren? Gibt's so Pro-Tipps, was ich dann machen sollte oder was ich lassen sollte?
Also ich würde ja sagen, ich bin selber noch eine junge Frau, aber ich würde, glaube ich, KollegInnen oder jüngeren Kolleginnen oder auch Schülerinnen raten, machen. Machen ist krasser als wollen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich vernetzt und diesen Gedanken ablegt, der, finde ich, bei Frauen noch ganz oft irgendwo tief in uns eingebrannt ist, diesen Konkurrenzgedanken ablegt. Also vernetzt euch, verbündet euch. Networking, ganz wichtig, schafft euch Netzwerke. Also was Freundinnen zusammen schaffen können im jetzt nicht beruflichen Weg, im privaten Weg, was Freundinnen erreichen können. Ich glaube, wenn wir dieses Potenzial, was Frauen haben, beruflich ausschöpfen würden, da ist es grenzenlos. Die Möglichkeiten wären grenzenlos.
In diesem Sinne, ran an den Speck. Und Samira Soltani, besten Dank für das Gespräch und dafür, dass Sie uns die Schönheit des Herz-Kreislauf-Systems nahegebracht haben. Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Falls ihr das Gefühl habt, ich muss da jetzt mehr zu wissen, zum Beispiel zum Thema Kardiologie, da kann ich euch rein zufällig weiterhelfen. Wir verlinken in den Shownotes zu dieser Folge hier auf unsere Episode mit dem Titel Medizinische Daten für ein besseres Leben mit Herzinsuffizienz, der Use Case Kardiologie. Da findet ihr auf jeden Fall mehr Infos. Und wie Patientendaten generell aufbereitet werden müssen, damit alle was davon haben, das haben wir uns auch in vielen, vielen anderen Ausgaben von Digitalisierung der Medizin angeschaut, unter den unterschiedlichsten Gesichtspunkten mit ganz verschiedenen Akteurinnen. Ihr findet alle diese Folgen, alle Shownotes und weitere Infos drumherum unter digitalisierungdermedizin.de. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Die Redaktion liegt bei Katrin Rönecke. Die Planung und Ausarbeitung dieser Folge hier verdanken wir Ina Hoffmann und Marianne Behrens. Schnitt und Musik Oliver Kraus. Mein Name ist Katja Weber. Vielen herzlichen Dank für euer Interesse und bis bald hoffentlich.